Ja, die heutige Lesung steht im Matthäusevangelium, Kapitel 12, die Verse 1 bis 14. Zu der Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Felder, und seine Jünger waren hungrig und begannen, Ähren abzureißen und zu essen. Als das die Pharisäer sahen, sagten sie zu ihm: Sieh, deine Jünger tun, was man am Sabbat nicht tun darf. Er aber sagte zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und seine Begleiter hungerte? Wie er ins Gotteshaus ging und die Schaubrote aß, die zu essen doch weder ihm erlaubt war, noch denen, die ihn begleiteten, sondern allein den Priestern? Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, wie die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und doch ohne Schuld sind? Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Denn der Menschensohn ist auch Herr über den Sabbat. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und sieh, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, um ihn zu verklagen? Aber er sagte zu ihnen: Welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat, und wenn dieses ihm am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und heraufzieht? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum ist es wohl erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Da sagte er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und berieten sich über ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir für die Kraft, die in ihm steckt. Und wir bitten dich, dass du dich uns nun offenbarst, damit wir dich kennen und lieben lernen, damit wir dich verherrlichen und unser Leben ganz im Einklang mit dir leben. In Jesu Namen. Amen. Ja, jeder Mensch trägt in seinem Inneren ja bestimmte Annahmen mit sich, Annahmen darüber, wie man sich verhalten sollte, was andere von uns erwarten und auf welcher Basis unser zwischenmenschliches Miteinander eigentlich funktioniert. Ja, oft ist uns das gar nicht bewusst, wir wachsen einfach mit ihnen auf und doch sind sie da als Fundament für unser Denken und unser Verhalten. Solche gemeinsamen Annahmen sind, denke ich, auch wichtig für ein funktionierendes Miteinander. Das merkt man spätestens, wenn man als Familie aufwächst oder in einer Wohngemeinschaft aufwächst, wo unterschiedliche Annahmen aufeinandertreffen und man denkt, eigentlich hätte ich erwartet, dass... Aber trotzdem sind solche gemeinsamen Annahmen sehr wichtig. Auch wenn sie manchmal nicht ganz übereinstimmen, sind sie wichtig für ein funktionierendes Miteinander. Und diese Annahmen nehmen zentrale Bedeutung an, wenn es darum geht, welche Erwartungen Gott an uns hegt. Solche Erwartungen fallen in den Bereich der Religion. Welche Erwartungen Gott an uns hat, ist hier von entscheidender Bedeutung, weil wir nur so die Möglichkeit haben, sie zu erfüllen. Und nur wenn man Gottes Erwartungen erfüllt, lebt man auch im Einklang mit Gott, oder? Was unseren heutigen Predigtabschnitt angeht, hatten die Pharisäer eine sehr klare Vorstellung davon, was Gott erwartet. Gott hatte seinen Willen, also was er erwartet, im Gesetz des Mose offenbart, mit über 600 Einzelgesetzen im Alten Testament, also in richtig viel Detail, legte das Gesetz Regeln für jeden Aspekt des menschlichen Lebens fest. Für die Juden wurde diese Offenbarung nicht etwa als Last empfunden, sondern als unermesslicher Segen. Sie freuten sich darüber, denn ihnen allein hatte Gott sein Gesetz offenbart. Das Gesetz des Mose war ein Segen und die Annahme der Pharisäer lautete, dass man nur penibel darauf achten musste, keines dieser 613 Gesetze zu brechen. Dann galt man als gerecht vor Gott. Dann lebte man im Einklang mit Gott. Ist Religion regelbasiert? Können Regeln gewährleisten, dass wir mit Gott im Reinen sind? Dazu sind religiöse Regeln schließlich da. Sie sollen Gewissheit vermitteln, dass zwischen Gott und mir alles in Ordnung ist. Und für die Pharisäer lautet die Antwort ganz klar ja. Aber darin waren sie nicht so extrem wie zum Beispiel die Qumran-Gesellschaft, wenn es um die Einhaltung dieser Gebote geht. Weil 613 Gesetze nicht jede einzelne Lebenssituation widerspiegeln können, entstanden Debatten zwischen Pharisäern und Qumran-Gemeinschaft, wie man welche Regeln einhalten sollte, um die Sabbatruhe zum Beispiel einzuhalten, um die es ja hier geht. Darf man zum Beispiel ein Schaf, das in eine Grube gefallen war, am Sabbat herausziehen? Die Pharisäer sagten, ja. Deshalb gebraucht Jesus das Beispiel hier im zweiten Teil. Und nur kurz am Rande, wir werden uns auf den ersten Teil heute konzentrieren. Aber für die Hardline-Qumran-Gemeinschaft waren sie dafür Liberale. Die Qumran-Gemeinschaft sagte nein. Denn selbst das ist Arbeit, die am Sabbat verboten war. Und ich denke, diese Debatte darüber, was Arbeit am Sabbat ausmacht und was sie nicht ausmacht, zeigt am Ende die zentrale Schwäche von regelbasierter Religion auf. Man weiß nie, wie viel genug ist. Man kann sich nie sicher sein, dass man wirklich alle Häkchen getickt hat. Und nicht nur das, sondern wenn man immer auf die Einhaltung von Regeln achtet, was geschieht dann mit unserem Denken? Man beginnt sich zu verurteilen. Man beginnt andere zu verurteilen. Der Apostel Paulus sagt deshalb, das Gesetz ist eine diese regelbasierte Religion ist eine Last, die niemand tragen kann. Und wie wir im Abschnitt vor uns sehen werden, stehen im Herzen des christlichen Glaubens keine Regeln. Regelbasierte Religion besagt, du musst dies tun und jenes tun, dann lebst du mit Gott im Einklang. Der christliche Glaube, anders als alle anderen Religionen, sagt, im Herzen des christlichen Glaubens begegnen wir einem barmherzigen Gott, den wir in Jesus Christus kennenlernen. Jesus, den Barmherzigen. Und den ersten Punkt, den uns die Bibel hier lehrt, ist, dass christlicher Glaube mehr ist, als Regeln und Gebote zu halten. Christlicher Glaube ist mehr, als Regeln und Gebote halten. Steigen wir in die aktuelle Begebenheit ein. Ja, es ist Sabbat. Jesus genießt mit seinen Jüngern einen Spaziergang auf den Feldern. Unterwegs werden die Jünger hungrig, fangen an, Körner von den Ähren am Weg zu essen. Das wiederum ruft die Pharisäer auf den Plan. Vers 2, als das die Pharisäer sahen, sagten sie zu ihm, sieh, deine Jünger tun, was man am Sabbat nicht tun darf. Ja, man kann darüber streiten, ob die Jünger wirklich das Sabbatgebot brechen, dass es verbietet, am Sabbat zu arbeiten. Aber ihr spürt hier schon, hier ist eine Verurteilung im Werk. Und wenn man es ernst nimmt, was in der Bibel gemeint ist mit Arbeit, ist, es ist die Arbeit, mit der man seinen Lebensunterhalt verdient. Es geht darum, dass man am Sabbat nicht sein eigenes Brot verdienen muss. Ja, und man kann den Jüngern wirklich nicht vorwerfen, dass sie hier arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie snacken bei einem Spaziergang. Allerdings wurde dieses Konzept, was Arbeit ausmacht, von jüdischen Gelehrten immer stärker ausgeweitet, um auch unbedingt sicherzugehen, dass man das eigentliche Gebot der Sabbatruhe auf keinen Fall bricht, dass das Häkchen gesetzt wird. Und zur Zeit Jesu gab es deshalb anscheinend stolze 39 Kategorien von Arbeit, die man am Sabbat nicht verrichten durfte. Ja, und die Pharisäer können hier also haargenau auf Paragraph 27 Absatz A Satz 2 verweisen. Aha, die Jünger tun, was man am Sabbat nicht tun darf. Und genau so ist regelbasierte Religion. Sie fordert Dinge, die Gott nicht fordert. Und dazu gehören bestimmte Rituale zum Beispiel. Ja, einschließlich Regeln, wie man diese Rituale einhält. Darf man beim Abendmahl Brot in den Wein eintun? Muss man Abendmahl aus einem Kelch trinken? Wie tief muss das Wasser bei der Taufe sein? Soll es fließen oder darf es stehen? Und so weiter und so fort. Ja, zu regelbasierter Religion gehört oft auch, welche Kleider man in der Kirche zu tragen hat. Wer sich nicht daran hält, wird in eine Ecke gestellt. Vielleicht nicht wörtlich, nicht sichtbar, aber man vermeidet jemanden, der nicht ordentlich gekleidet ist. Und so wie hier mit dem Sabbat gehört zu regelbasierter Religion oft auch die Einhaltung bestimmter Tage. Kein Fleisch am Freitag, Fasten in der Fastenzeit oder wie hier kein Snacken von Körnern am Sabbat. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge anderer Regeln. Wie viel muss man spenden? 10%. Ja? Darf man ein Auto besitzen oder ist man da nicht schon zu wohlhabend? Also versteht mich nicht falsch. Nicht alle Regeln sind falsch. Nicht alle Regeln sind übertrieben. Aber Jesu Reaktion zeigt uns aus der Schrift selbst, dass christlicher Glaube mehr ist, als nur Regeln und Gebote einzuhalten. Wie also reagiert Jesus? Nun, er hätte einfach sagen können, jetzt mal langsam, ja, was meine Jünger hier tun, ist doch gar nicht die Art von Arbeit, die am Sabbat verboten ist. Aber Jesu Antwort geht viel tiefer. Schaut euch das an, in Vers 3. Jesus aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er ins Gotteshaus ging und die Schaubrote aß, die zu essen doch weder ihm erlaubt war, noch denen, die ihn begleiteten, sondern allein den Priestern. Seht ihr, was Jesus macht? Er nennt einen Vorfall aus der Bibel, bei dem David und seine Begleiter, also die Helden des Alten Testaments, etwas tun, was eigentlich verboten ist, was eigentlich den Priestern vorbehalten ist. Ja, die Details könnt ihr in 1. Samuel 21 nachlesen. David befindet sich auf der Flucht vor König Saul, weil der ihn aus Eifersucht umbringen will. Möglicherweise ist es ein Sabbat, weil wir dort lesen, dass die Schaubrote, von denen die Rede dort ist, gerade neu im Heiligtum ausgelegt wurden und das geschieht am Sabbat. Aber die Sachlage ist dort sehr klar, als bei dieser schwammigen Definition, ob das jetzt Arbeit ist, was die Jünger tun. Ja, dort ist ganz klar, das jüdische Gesetz schreibt unmissverständlich vor, dass nur die Priester und wirklich nur sie allein die Brote essen dürfen. Wenn also die Pharisäer recht hätten mit ihrer Gesetzesauslegung, mit ihrer Herangehensweise an die Gesetze, dann wäre David schuldig. Während die Bibel selbst das Verhalten Davids in keiner Weise verdammt. Und auf diese Weise zeigt Jesus, dass christlicher Glaube mehr ist als Gebote halten. Und im nächsten Abschnitt zeigt Jesus, dass der Glaube, den Jesus lehrt, Gebote nach ihrer Rangigkeit vergleicht. Christlicher Glaube vergleicht Gebote, das ist unser nächster Punkt. In Vers 5 nennt Jesus ein zweites biblisches Beispiel, um die Pharisäer von ihrer falschen Herangehensweise ans Gesetz zu überzeugen. Jesus sagt, denk mal an die Priester im Tempel. Sie verrichten ihre Arbeit auch am Sabbat. Sie brechen den Sabbat also sogar nach dem engeren biblischen Verständnis von Arbeit. Aber, was heißt es hier? Sie bleiben ohne Schuld, Vers 5. Der Grund dafür ist, dass die Gebote des Tempels Vorrang haben vor den Sabbatgeboten. Der Tempel hat Vorrang vor dem Sabbat. Tempel trumpft Sabbat. Also hier lehrt uns die Bibel selbst, wie man damit umgeht, wenn sich zum Beispiel zwei biblische Gebote widersprechen. Ihr kennt das typische Beispiel, die Nazis stehen an der Tür, klingeln, habt ihr Juden in eurem Haus? Darf man an dem Punkt lügen? Die Bibel verbietet uns zu lügen. Ja, zwei Gebote widersprechen sich. Die Priester können nicht gleichzeitig, wie vorgeschrieben von ihrer Arbeit, ruhen und ihre vorgeschriebene Arbeit im Tempel verrichten. Es ist ausgeschlossen. Wie verhält man sich in einem solchen Fall? Nun, man vergleicht den Rang der Gebote, sagt Jesus. Tempel trumpft Sabbat. Und deshalb bleiben die Priester ohne Schuld. Es ist nicht mal ein Beispiel, wo sie um Vergebung bitten müssen, sondern die Priester sind schuldlos. Sie machen nichts falsch. Und dann schiebt Jesus in Vers 6 einen Satz nach, der diese Begründung noch einen Schritt weiter nimmt und auf sich und seine Jünger bezieht. Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Sabbat, Tempel, Größeres. Ja, zunächst einmal geht diese Aussage davon aus, dass eine Parallele besteht zwischen seinen Jüngern und den Priestern im Tempel. Ja, was Jesus zu sagen scheint, ist, selbst wenn die Jünger Arbeit im biblischen Sinn verrichtet hätten, blieben sie doch schuldlos, solange es seinen Vorschriften, seinen Geboten entspricht. Also wie es die Sabbatgebote gibt und die Tempelgebote, so gibt es die Jesusgebote, wenn man so will. Und die trumpfen alle. Christlicher Glaube vergleicht also Gebote nach ihrem Rang. Und Jesus stellt hier den Anspruch, dass seine Identität sogar die des Tempels übertrumpft. Jesus trumpft Tempel, trumpft Sabbat, und das muss für sich genommen eine fast unerträgliche Aussage für die Juden gewesen sein. Zwischen Tempel und Gott gibt es nichts mehr. Und auch wenn es sicherlich kein Beweis dafür ist, dass Jesus Gott ist, dann ist es doch ein deutlicher Hinweis im Kontext der gesamten Bibel. Jesus ist größer als der Tempel, und er möchte von seinen Jüngern nicht, dass sie den Sabbat über alles andere stellen. Jesus vertritt keine regelbasierte Religion. Ja, solange sie sich nach seinem Willen richten, bleiben sie schuldlos. Natürlich ist auch sein Wille in der Bibel offenbart. Und als nächstes zeigt Jesus aus dem Alten Testament, dass christlicher Glaube sich letztlich nicht um Gebote dreht, sondern um Menschen. Christlicher Glaube dreht sich um Menschen. Das ist der nächste Punkt. Vers 7. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, und hier kommt ein Zitat aus dem Propheten Hosea, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Jesus zitiert hier aus dem Propheten Hosea 6, Vers 6. Hier geht es um die Opfervorschriften. Ja, von ihnen gibt es im Gesetz des Mose nicht wenige. Wer, wann, wie, welches Opfer darzubringen hat, all das gibt Gott im mosaischen Gesetz explizit vor. Und natürlich ist es nicht so, als hätte Gott es sich auf einmal anders überlegt. Ja, das soll der Gegensatz Barmherzigkeit und nicht Opfer nicht aussagen. Jesus sagt nicht, ja, vergesst alle Opfer, die Gott euch geboten hat. Nein, das sagt er nicht. Er vergleicht wieder den Rang zweier Gebote. Das erste ist sein Gebot. Ja, er ist das Größere als der Tempel. Die Opfer gehören zu den Tempelgeboten. Und Jesus sagt, Opfer sind ungleich wichtiger als Opfer ist Barmherzigkeit. Das ist das oberste Prinzip. Pharisäer damals und auch heute sind so darauf fixiert, dass andere und vor allem andere jedes Gebot und jede Regel aufs i-Tüpfelchen einhalten. Regelbasierte Religion. Und nicht selten erscheinen sie wegen ihrer Ernsthaftigkeit als besonders reife Christen, als Vorbilder, denen man nacheifern will, weil sie das Christsein ernster nehmen als irgendjemand sonst. Aber es sind die falschen Vorbilder, sagt Jesus hier. Wem es an Barmherzigkeit fehlt, der macht, wie wir es gesungen haben, Großes klein, Kleines groß. Der verdreht die Maßstäbe, der vergisst das Zentrale, nämlich dass es im christlichen Glauben um Menschen geht. Um Menschen, die Barmherzigkeit brauchen. Vielleicht soll ich sagen, nur damit keine Missverständnisse aufkommen, ich will damit nicht die Bedeutung und auch die Relevanz heute des Gesetzes ablehnen. Die ganze Bibel ist Gottes Offenbarung. Das Gesetz im Alten Testament offenbart auch tatsächlich Gottes Willen, auch wenn es sich mit Jesus erfüllt hat. Was Jesus hier sagt, ist, wenn man das Einhalten von Geboten an oberste Stelle stellt, hat man vergessen, worum es im biblischen Glauben wirklich geht. Und das geschieht so einfach, indem wir Regeln aufstellen, was wir tragen müssen an Kleidern. Und wir verurteilen so schnell die Leute, die vielleicht das Falsche tragen, die vielleicht das Falsche tun, das Falsche zur falschen Zeit essen, die irgendein Ritual auf die falsche Weise begehen. Biblischer, und das heißt christlicher Glaube, dreht sich um Menschen und dort draußen. Und hier in unserer Gemeinde gibt es viele Menschen, die keine Verurteilung brauchen, sondern Barmherzigkeit und Liebe. Und vielleicht bist du ein Mensch, der Barmherzigkeit braucht. Vielleicht bist du ein Mensch, der Barmherzigkeit geben kann. Der Sabbat in der Bibel war als Tag der Ruhe gedacht. Indem man von seiner Arbeit ruhte, zeigte man einerseits, dass man sich abhängig von Gott machte, dass man Gott vertraute. Auf diese Weise konnte man unabgelenkt und voller Freude in die Gegenwart Gottes kommen. Die Pharisäer hatten mit ihren zahllosen Regeln aus einem Freudentag einen Tag der Verurteilung und Verdammnis gemacht. Das ist keine kleine Sache, wenn man sich anschaut, womit Jesus sein Plädoyer gegen die Gesetzlichkeit der Pharisäer abschließt. Schaut euch Vers 8 an. Er sagt, der Menschensohn, also Jesus, Jesus ist auch Herr über den Sabbat. Jesus ist Herr über den Sabbat. Früher, muss ich zugeben, habe ich das allein auf der Ebene verstanden, dass Jesus damit auch bestimmen darf, wer was am Sabbat machen kann. Wenn Jesus sagt, dass seine Jünger Ehren rupfen dürfen, dann dürfen sie das auch. Und das ist sicherlich ein Bestandteil. Jesus ist Herr über den Sabbat, aber was Jesus hier eigentlich meint, geht viel tiefer. Zum einen ist es noch einmal derselbe Vergleich. Wenn Jesus Herr ist, und der Sabbat sein Diener, dann ist Jesus größer als der Sabbat. So wie auch in Vers 6, er ist größer als der Tempel. Die spannendere Frage ist aber, wie dient der Sabbat dem Herrn Jesus? Und da wird es, glaube ich, sehr spannend, wenn wir gleich mal zurückgehen zum vorherigen Abschnitt. Der Sabbat dient Jesus, indem er auf ihn hinweist. Besonders deutlich wird das sichtbar, wenn wir uns den Schluss des vorigen Abschnitts anschauen. Dort hat Jesus eine einzigartige Einladung zu sich ausgesprochen, die wir uns letzte Woche angeschaut haben, in Kapitel 11, ab Vers 28. Ich habe es auf der nächsten Folie. Genau, dort lesen wir, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, oder wörtlich, ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jetzt sehen wir, wie genau der Sabbat auf Jesus hinweist. Die Sabbatruhe soll an den erinnern, der wahre Ruhe gibt. Die körperliche Ruhe von Arbeit erzählt davon, dass Jesus uns Menschen geistliche Ruhe verheißt. Bei ihm finden wir Ruhe für unsere Seelen. Damit wir uns nicht länger abschinden und verurteilen aufgrund der vielen Gesetze und Gebote, die wir ständig brechen. Bei ihm finden wir Ruhe. Jesus verheißt dir jetzt Ruhe für deine Seele. Vor allem, wenn dich gerade ein schlechtes Gewissen plagt. Wenn du verurteilt bist, wenn du dich verurteilt fühlst. Jesus will dir Ruhe schenken für deine Seele. Er verurteilt niemanden, der seine sanftmütige Königsherrschaft über sich annimmt. Übergib ihm das Steuerrad über dein Leben. Und Jesus sagt, ich will Barmherzigkeit. Bei ihm empfängst du Barmherzigkeit und Ruhe. Jesus ist der barmherzige König. Der Blick ans Kreuz zeigt, Jesus selbst verurteilt uns nicht, er weist uns eine Barmherzigkeit, die alle Grenzen sprengt. Eine Barmherzigkeit, über die wir in alle Ewigkeit staunen werden. Wenn er uns nicht verurteilt, wie könnten wir uns selbst verurteilen? Wie könnten wir irgendeinen anderen Menschen verurteilen? Ich denke, dass wir es trotzdem tun, zeigt uns, wie viel Barmherzigkeit wir noch brauchen. Jahre und manchmal für manche von uns Jahrzehnte, nachdem wir zum ersten Mal das Ja zu Jesus ausgesprochen haben, verurteilen wir immer noch andere Menschen und manchmal uns selbst. Nehmen wir doch die Ruhe und die Barmherzigkeit von Jesus an. Und noch etwas. Im Kreuz zeigt Jesus uns auch, wie Barmherzigkeit und Opfer, das sind ja die zwei Gegenpole, die er in Vers 7 nennt, wie diese beiden unter seiner Königsherrschaft zusammenkommen. Dort hat er uns am eigenen Vorbild gezeigt, welche Opfer Gott gefallen. Kein totes Tier tut es mehr nach dem größten Opfer, das je dargebracht wurde. Gottes Sohn Jesus am Kreuz, vollkommene, aufopferungsvolle Barmherzigkeit. Welches Tier könnte da noch etwas hinzufügen? Nein, das Opfer, das wir darbringen können, ist aufopferungsvolle Barmherzigkeit. Und auch dieses Opfer wird sicherlich nicht so vollkommen sein wie das von Jesus. Aber hier heißt es, das ist es, was Gott will. Das ist es, was Gott gefällt. Aufopferungsvolle Barmherzigkeit. Es gibt so viele Gelegenheiten, wie man mit Barmherzigkeit eine echte Sonderstellung einnehmen kann. Stellt euch vor, wenn Debatten in den sozialen Medien in Barmherzigkeit geführt werden würden. Oder wenn Konservative Linke nicht mehr verurteilen würden und Linke alles rechts von ihnen. Stellt euch vor, wie schnell man Menschen verurteilt, nur weil sie ein anderes Kreuz bei der Wahl ticken, weil sie anders gekleidet sind. Im Mai werden wir wieder besonders vielen Schwarzgekleideten begegnen. Wie begegnet man ihnen mit Barmherzigkeit? Lasst uns doch nicht verurteilen. Oder denkt an unsere Gemeinde. Wo verurteilen wir andere, weil zum Beispiel ihr Bibelverständnis an bestimmten Punkten anders ist als unseres? Natürlich sollten wir nach Einigkeit streben in solchen Fragen. Wir müssen deshalb auch unsere Positionen austauschen und auch verteidigen, manchmal auch robust, darum geht es gar nicht. Worum es aber geht, ist, dass wir dabei nicht auf den anderen herabblicken und uns nicht gegenseitig verurteilen. Wenn wir auch in diesen Debatten nicht verurteilen, sondern Barmherzigkeit zeigen, dann wird unsere Gemeinde ein sicherer Ort für alle sein. Es wird ein Ort der Einheit sein, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen zu kleineren Punkten in der Bibel haben. Im Kreuz hat Jesus geschrien: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So sieht Barmherzigkeit aus. Christlicher Glaube hat erkannt, dass die meisten Menschen eins brauchen: Barmherzigkeit. Und was wir ihnen vor allem anderen anbieten können, ist die Botschaft von Gottes Barmherzigkeit in Jesus Christus. Und wenn wir dazu noch in der Kraft des Heiligen Geistes einander Barmherzigkeit erweisen, dann wird aus dieser Botschaft für andere eine Erfahrung in der Gemeinde. Also, bist du bereit für echtes Christsein? Ist dein Herz bereit für Barmherzigkeit? Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir bekennen dir, wie oft wir Menschen verurteilen. Bitte vergib uns dafür. Du weißt, wie krank unsere Herzen sind, wo sie Heilung brauchen, wo sie von Neuem aus deiner Barmherzigkeit Kraft schöpfen und Veränderung erfahren müssen. Herr, erbarm dich über uns und schenk uns, dass wir Barmherzigkeit seien. In Jesu Namen. Amen.